Ja, willkommen zum 23. Datengarten. Heute mit Frank Rosengart, der uns etwas erzählen wird über Datendienste per DVB finden und mitlesen. Und im Anschluss an seine Ausführung wird es dann auch noch einen Hands-on-Workshop hier geben. Frank Rosengart braucht, glaube ich, nicht mehr ausführlich vorgestellt zu werden, weil er Urgestein, ja, ich weiß leider sehr wenig über ihn, Urgestein der Berliner CCC-Szene ist, aber wird gleich selbst noch ein paar Worte über sich sagen. Wir kennen ihn ja vor allen Dingen auch von Chaos Radio. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir.
Dankeschön. Ja, Datendienste per DVB finden und mitlesen war mal so ein Arbeitstitel. Das Lustige ist, dass im Moment geht es ja überall um Fußball und die WM ist allgegenwärtig. Und das Schöne ist, auch ich kann dieses Thema mit der WM und mit dem Fußball, nicht mit der WM, aber mit dem Fußball verbinden. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass es einen ziemlichen Streit gab über die Übertragungsrechte für die Bundesliga. Da haben sich der Sender Premiere, die Telekom und der Sportrechtevermarkter Arena ein heißes Gefecht geliefert in der letzten Zeit. Da ging es darum, wer die Übertragungsrechte für das Internetprotokoll bekommt. Das ist also eine kleine Feinheit, wo offensichtlich jemand bei den Vertragsverhandlungen ein bisschen gepennt hat, beziehungsweise keine Ahnung gehabt hat von der Technik. Und im Laufe des Vortrags werdet ihr sehen, was es genau damit auf sich hat, dass es nämlich wichtig ist, in den Vertrag reinzuschreiben, ob die Übertragung per Internet oder per Internetprotokoll passiert, wo man noch darüber streiten kann, was das Internet ist in dem Sinne. Richtiger müsste es sein über DSL-Anschlüsse oder wie auch immer. Aber wenn ich reinschreibe das Internetprotokoll, dann heißt es in aller Konsequenz natürlich auch per Kabel und Satellit. Das hat Arena, der Rechtevermarkter, natürlich anders gesehen, deswegen ist der Streit entstanden. Wenn wir hier durch sind, werden wir aber sehen, dass also die Ankündigungen von Telekom und Premiere gar nicht so unberechtigt waren, dass sie natürlich selbstverständliche Daten auch über Kabel und Satellit senden können. Ganz kurz zu mir. Ich bin seit, ich glaube, mittlerweile 7 Jahren mit dem ganzen Bereich Digitalfernsehen zu schaffen. Angefangen hat alles bei der Firma Convergence, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Und bin aber danach auch gleich zu einer Firma gewechselt, die auch im weitesten Sinne Datendienste per DVB, also per Digital Video Broadcast, anbietet. Und von dem, was ich so erzähle, das ist eigentlich meine tägliche Praxis. Deswegen kann es passieren, dass ich ein paar Sachen einfach zu schnell erkläre oder die Sachen nicht so für jedermann verständlich sind. Es wird auf jeden Fall ein technischer Vortrag. Es wird aber auch eine Haruk-Einführung in dem, was da vom Himmel kommt. Wo ich nicht weiter darauf eingehen werde, sind die ganzen Video- und Audiosachen, sondern es soll wirklich ausdrücklich um Datendienste heute gehen. Digital Video Broadcast, DVB ist die Abkürzung, ist im Prinzip eine Verfeinerung des MPEG-2-Standards. Der MPEG-2-Standard ist vor allem auch bekannt von DVDs. Das ist also das Verfahren, wie die Daten da komprimiert sind. Das ist zum einen ein Kompressionssystem, Kompressionsverfahren, zum anderen aber auch ein Containerformat bzw. ein Datenformat, wie diese Daten also eingepackt sind, dass sie auf einer DVD gespeichert werden können oder auch per über den Himmel, über Kabel übertragen werden können. Da ist die ETSI ist das zuständige Gremium, um die Sachen zu standardisieren. Das heißt also, die ETSI ist auch erste Anlaufstelle, wenn es um Dokumente gibt, irgendwelche Spezifikationen zu dem DVB-Standard. Und es gibt also DVB, der Begriff oder die Abkürzung bezeichnet auch die Übertragungswege für digitale Rundfunkdarbietungen. Das ist also DVB-S für Satellit, DVB-C für Kabel, DVB-T für terrestrisch und relativ neu DVB-H für Handheld, was im letzten ist also ein Dialekt von DVB-T, das H könnt ihr da weglassen. Soll also ist quasi eine technisch gesehen eine DVB-T-Übertragung, setzt aber dann auch auf das IP-Protokoll auf. Das heißt also, es ist im Wesentlichen, es sind die gleichen Sender wie bei DVB-T, aber es sind ein paar Erweiterungen gemacht worden, um auch flexibler verschiedene Kompressionsverfahren und sowas nutzen zu können. Weitermachen? Okay. Der MPEG-2-Standard ist der ISO 13818. Vielleicht auch mal interessant zum nach Googlen, nach Specs suchen. Der DVB-Standard, hatte ich gesagt, ist also im Prinzip eine Verfeinerung, eine Erweiterung. Vor allem um Sachen wie die Service-Informationen. Da geht es also um EPG-Informationen, was jetzt gerade läuft. Um Sachen wie Kanallisten, wenn es darum geht, am Satelliten oder im Terrestrischen mit einem Receiver einfach den Bereich durchzuscannen und zu gucken, was sind da eigentlich für Sender. Das sind also quasi die ganzen Metainformationen, die da kommen. Empfangsinformationen auch für einen Satellit interessant, auf welchen Frequenzen werden welche Sachen gesendet, wo gibt es Transponder. Also ein Transponder bezeichnet quasi eine Frequenz und ist das, was im analogen Rundfunk ein Programm damals war, das sind jetzt im digitalen Rundfunk sind es mehrere Programme. Es gibt außerdem noch verschiedene Datendienste, und das ist auch für uns jetzt spannend. Die sind noch weiter beschrieben im ISO-Standard 13818-6 und da vor allem interessant die Multi-Protocol Encapsulation, MPE, wo ich also im Prinzip jeden beliebigen Ethernet-Frame reinkodieren kann. Das werden wir dann später sehen, wie der aufgebaut ist. Ich kann beliebige proprietäre Dienste anbieten durch sogenannte Private Data Bereiche. Das heißt also, ich habe einfach einen Datenbereich, irgendwie einen Container, wo ich Sachen reinwerfen kann und muss dann meiner Software, meiner Firmware, die auf der Setup-Box läuft, auf dem Receiver entsprechend sagen, was sie damit anfangen soll. Da kann also alles Erdenkliche drin sein. Kann man theoretisch dann auch irgendwie direkt irgendwelche E-Mails oder Nachrichten an User bis zu irgendwelchen Pay-TV-Informationen, was auch immer, schicken. Und ein riesiges Monstrum ist sogenannte DSMCC Object Carousal. Das ist im Prinzip ein Dateisystem, was übertragen wird über den DVB. Es ist ja alles im Prinzip ein Broadcast, der da stattfindet. Also es ist eine Einwegkommunikation vom Sender zum Receiver. Es gibt also keinen Rückweg über Satellit, also zumindest nicht im Sinne des Broadcast. Und da ist die Idee, wie man die in die eine Richtung Dateisysteme übertragen kann. Und für den digitalen Fernsehstandard oder für die Erweiterung MHP, die Multimedia Home Plattform, was ein System ist, womit man ganze Applikationen auf die Receiverbox runterladen kann. Das sind also kleine Java-Programme, die auf die Box gepackt werden. Und die sind in so einem Object Carousal-Filesystem, werden die übertragen. Ganz besonders interessant für den DVB oder für die Verbreitung per DVB ist der sogenannte MPEG-2 Transport-Format, Transport-Stream auch genannt. Und das ist also die Grundlage von DVB, darauf basiert alles. Das ist das Format, wie die ganzen Bits durch die Sendeanlagen über einen Satelliten und zurück zum Receiver und da in den D-Multiplexer also reingehen. Das ist ein MPEG-2 Transport, ist normalerweise, man sagt auch ein Multiplex oder ein Stream. Und das bedeutet, dass mehrere analoge Programme werden digitalisiert, komprimiert und dann gemultiplext auf einen Transponder. Das heißt also, ein Transponder hat in der Regel so 30 bis 40 Megabit, je nach Übertragungssystem, manchmal auch ein bisschen weniger. Und was bisher ein analoger Kanal war, sind dadurch diesen Multiplex ungefähr bis zu 10 Programme, weil im DVB ist die übliche Datenrate auf MPEG-2 ungefähr 3 bis 4 Megabit. Das heißt also, wenn ich einen 40 Megabit Stream habe und davon 10 Programme a 4 Megabit reinpacke, dann ist der voll. Und Multiplex meint aber eben, dass die gemeinsam in einem Stream sind. Das ist also, wir werden sehen, es gibt also halt einen Datenstream und da kommen die nacheinander, sind die angeordnet, die Pakete in einer bestimmten Reihenfolge. Jede Komponente von diesem Multiplex, das ist also jeder Stream in dem Sinne, ist über einen numerischen Identifier, also eine eindeutige Nummer innerhalb dieses Streams gekennzeichnet, ist die sogenannte PID. Die ist 12-Bit lang, reicht eigentlich für alle Anwendungen, gab es bisher keine Probleme. Und elementar ist, dass es eine Inhaltstabelle gibt. Das heißt also, welche Sachen sind eigentlich in diesem Stream enthalten? Und da ist es wichtig zu wissen, dass die immer auf PID 0 kommt. Das ist wichtig, wenn wir nachher nach irgendwelchen Informationen suchen da drinnen. So ein Transport-Stream-Paket ist 188 Byte groß. So ein Paket ist 188 Byte groß und ist eine bisschen komische Größe. Diese Zahl kommt davon, dass die MPEG-2-Übertragung aus der ATM-Welt kommt. Und das sind immer 4 ATM-Zellen plus der Overhead, der da drin ist, der Header, zusammengefasst. Und daraus entsteht dann ein Transportstrompaket, deswegen diese krumme Zahl. Ein Paket startet immer mit einem Sync-Byte, also daran können alle Systeme, alle beteiligten Systeme erkennen, okay, da fängt jetzt ein Paket an. Das ist Hex 47, interessant, wenn man nachher mal irgendwelche Dumps davon sieht, von einem Transport-Stream-Paket. Wenn zum Ende hin das Paket nicht, also wenn die Informationen zu Ende sind, das Paket aber noch läuft sozusagen, dann wird es mit FF aufgefüllt. Die 188 Byte bestehen aus 4 Byte Header-Informationen. Da steht im Wesentlichen die PID drin und noch ein paar andere Bits. Und 184 Byte Nutzlast. Das heißt also dann die reinen Dateninformationen, Audio-, Videodaten, was auch immer. Gut. Ah. Okay, hat schon gesagt, die Haupttabelle ist, also die Hauptinhaltstabelle ist auf der PID 0. Das ist die sogenannte Program Association Table, PAT. Die verweist dann auf ein oder mehrere Programme innerhalb des Streams. Und ein Programm in dem Sinne ist zum Beispiel ein Fernsehsender, muss aber nicht sein, ist es aber in der Regel ein Fernsehsender, so Programs meint es. Es hat dann dieses Programm hat eine eigene Program Map Table und diese Program Map Table verweist dann wiederum auf die einzelnen Streams, also auf die einzelnen Komponenten. Das sind also Audio, Video und andere wie Untertitel, Videotext, irgendwelche Programminformationen, zusätzlichen Sachen, was auch mal drin sein kann. Können natürlich auch mehrere Audio-Videospuren sein. Wenn also ein Programm mehrsprachig ausgestrahlt wird, sind zwei Audiospuren drin. Oder bei Premiere auch beliebt irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie das bei denen heißt, diese Multi-Angel, also dass man so zum Beispiel bei irgendwelchen Formel-1-Rennen umschalten kann, welchen Blickwinkel man sieht. Das kann man zum Beispiel damit machen, dass man mehrere Videostreams hat. Und jeder Stream hat dann, wie gesagt, so eine eigene PID und die ist dann in der PMT gelistet. Wenn ich jetzt so einen Satellit habe, wo vielleicht, was haben die so, 50 Transponder oder mehr locker, auf jedem Transponder vielleicht 10 Services, also 10 Programme. Also das ist wieder so eine Sache mit der Vermischung der MPEG-Welt und der DVB-Welt. Man spricht bei DVB von Services, meint aber eigentlich bei MPEG 2 Programme. Das muss man sich, das geht immer so ein bisschen durcheinander. Liegt aber daran, dass man auch virtuelle Services machen kann und sowas. Wenn wir über DVB sprechen beim Satellit, ist in der Regel immer von Service die Rede, denn ist klar, das meint also einen Fernsehsender. Um diese ganzen Sachen zu identifizieren, auch wenn man es mit mehreren Satelliten zum Beispiel zu tun hat, hallo, dann kann man diese Sender oder diese Services über ein sogenanntes DVB-Triple oder auch DVB-Locator eindeutig identifizieren. Und es ist einmal die Service-ID, also diese Program-Number, dann eine Transport-Stream-ID. Das ist in der Regel pro Transponder, also pro Frequenz gibt es einen Transport-Stream. Es können theoretisch auch mehrere sein, ist mir, glaube ich, in der freien Wildbahn noch nicht untergekommen. Aber es gibt sozusagen einmal 40 Megabit ist in der Regel ein Transport-Stream mit einer ID. Und Original Network ID, es gibt dann noch eine Network ID und eine Original Network ID und die Original ist interessant, weil wenn ich zum Beispiel einen Kanal nehme oder einen Sender vom Satelliten und den in ein Kabelnetz einspeise, dann soll der da im Kabelnetz die Original Network ID, sagen die Network ID vom Satelliten haben. Dann kann ich auch im Kabelnetz auseinanderhalten, welcher Sender jetzt woher kommt. Also wenn da zum Beispiel der gleiche Sender von zwei verschiedenen Satelliten eingespeist wird, dann kann ich jeweils die Original Network ID nehmen, wo der Satellit, also von dem Satelliten, wo es herkommt und sehe dann genau, welches der richtige Sender ist für uns. Das DVB-Konsortium oder die DVB-Arbeitsgruppen haben noch ein paar Erweiterungen gemacht, wichtige Erweiterungen für die Tabellen. Das ist einmal die Service Description Table auf der PID 17 und die Network Information Table auf der 16. Die beiden sind nicht in den Tabellen gelistet, sondern die sind einfach da und jeder weiß, dass sie da sind und sucht sie da. Und na, im MPEG nicht, aber... Nee, nicht in MPEG. Die Frage war, ob die 17, also ob die Tabellen gelistet sind, aber sind nicht in der... Also bei DVB sind sie natürlich... sie sind einfach nicht gelistet, also sie stehen nicht in der PAT drin als Service, sie sind kein Service. Da können wir gleich mal nachgucken. Ja, ein Service ist aber wieder eine DVB-Geschichte, keine Stream-Sache. Insofern, also die sind einfach, die werden vorausgesetzt, die sind da. Und die Service Description Table ist interessant, wenn ich sehen will, wie die Services eigentlich heißen. Ist denn der sogenannte SI Service Name bei Setup-Boxen? Ist es der Name, der angezeigt wird für den Sender, zum Beispiel das erste oder ZDF? Das sind also die Sachen, die Informationen, die die Sender vorgeben, um den Benutzer im Prinzip den Sachen einen Namen zu geben. Ein bisschen vergleichbar wie mit dem DNS-System, wo also dann die IP-Adressen wären dieser DVB-Locator und der Service-Namen ist quasi der Host-Name. Bisschen vergleichbar. Network Information Table sagt an, welche Frequenzen es gibt auf dem Satelliten, das heißt also, wo der Receiver überall scannen muss. Deswegen gibt es in der Regel auch bei Receivern eine Option bei der Kanalsuche, einmal einen vollen Kanal scannen, da wird also im Prinzip sozusagen Brute Force, das heißt also einmal der gesamte Frequenzbereich abgesucht, oder ich kann es, nennt sich manchmal irgendwie Quick Scan oder Schnellsuche oder sowas, oder auch NIT-Suche, NIT, und dann sucht er eben so lange, bis er zum ersten Mal so eine NIT gefunden hat oder sucht auf speziellen bekannten Frequenzen nach der NIT, und wenn er die dann hat, dann geht er auch nur alle Frequenzen durch, alle Sender, die in dieser NIT stehen. Wenn ich jetzt einen speziellen Stream suche oder irgendwo was im Internet, was Interessantes gefunden habe, wo vielleicht Datendienste sein können, dann ist das Beste, wenn ich über den Namen suche, das heißt also den Service über den Namen suchen, dazu schnappe ich mir die SDT, die vom Satelliten verbreitet wird. Dann gibt es noch ein paar Spielarten. Es gibt einmal SDT Actual, das heißt also nur, was auf dem aktuellen Transport Stream ist, oder SDT Other, das ist also das, was insgesamt auf dem Satelliten verteilt wird. Das hat man aufgeteilt, damit man die eine ein bisschen schneller ausstrahlen kann und die andere ein bisschen langsamer, weil es ja auch mal Kapazitätsprobleme gibt auf dem Satelliten, auf dem Transponder. Ich kann auch über die NIT suchen, wenn ich eine Service-ID habe und eine Transport-Stream-ID, dann kann ich darüber die Frequenz suchen. Es gibt also auch manche Foren im Internet, wo ich dann im Prinzip nur den Locator bekomme oder ich sehe irgendwie einen Konfigurationsfile von irgendwas, kann dann in der Network Information Table nach diesem Sender suchen und weiß dann auch, wo ich hintunen muss, das heißt also, auf welche Frequenz ich meinen Receiver einstellen muss. In der nächste Schritt ist in der PAT, also auf der PID 0, muss ich mir dann für diesen Service, wenn ich also den Transport Stream den richtigen gefunden habe, dahin getuned habe, dann fällt bei mir der komplette Transport Stream, fällt auf dieser Frequenz bei mir rein. Und da kann ich dann nach der PID 0 suchen, beziehungsweise meine Tools, die ich habe, erledigen das dann für mich. Und dann sage ich, okay, gib mir jetzt die Informationen, die auf PID 0 kommen. Und darüber bekomme ich dann die PID von der PMT. Das muss ich mir also durchhangeln. Das heißt, wenn ich also die erstmal weiß, sozusagen den Service gefunden habe, also den Transponder gefunden habe, kann ich dann die PMT suchen. So, und wenn ich die PMT gefunden habe, wenn ich also die PID habe für die PMT, dann kann ich in der PMT die PID für den Stream suchen, der für mich interessant ist. Also zum Beispiel ein Videostream, Datenstream oder irgendwas. Es gibt, hatte ich schon gesagt, unterschiedliche Stream-Types. Da gibt es auch eine Liste, kann man nachgoogeln. Packetized Elementary Streams in der Regel für Audio und Video. Das sind also besondere Stream-Arten, die noch Felder haben. Adaption Fields und sowas sind da so Stichworte. Da will ich aber nicht näher drauf eingehen, weil das sind Audio-Video-Services. Und es gibt diese Data-Streams, die aus Private Sections bestehen. Diese Sections, die sind für uns ganz besonders interessant, weil die Sections sind im Prinzip die Basis für Datendienste und Tabellen. Das heißt also, alles, was irgendwie vom Satelliten kommt und nicht Audio ist und nicht Video ist, das heißt also nicht irgendwie am Bildschirm angezeigt werden sollen, kommen in diesen Sections. Diese Sections kommen im Prinzip immer auf einer, also man kann mehrere verschiedene Sections, mehrere verschiedene Tabellen haben und die kommen dann jeweils aber immer auf einer PID. Das heißt also, die Sections, die auf einer PID gekommen, werden quasi erstmal gemeinsam behandelt von dem System, vom Receiver. Und werden üblicherweise schon ziemlich niedrig in der Hardware gefiltert. Das heißt, ich kann also sogenannte Section-Filter setzen. Und dann erledigt dieses Filtern in der Regel die Hardware für mich. Das heißt also, in der Setup-Box oder in der DVB-Karte im Rechner wird es entweder auf der Hardware gemacht, das heißt also ziemlich low-level, ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern. Oder wenn ich jetzt so eine Budget-Karte habe, das heißt also eine günstige DVB-Karte, wo im Prinzip wirklich nur der Empfängerbaustein drauf ist und alles andere direkt auf den PCI-Bus gegeben wird, dann muss das im Prinzip meine Software machen. Beim DVB-System von Linux ist es aber so, dass es im Kernel gemacht wird. Die werden, Sections werden auch durch einen Startcode eingeleitet und können mit einer 32-Bit-CRC-Prüfsumme gesichert werden. Das macht auch in der Regel entweder die Hardware oder der Treiber für mich transparent. Das ist also eine Sache, die, wo ich mich nicht weiter drum kümmern muss. Und da kriege ich dann im Zweifelsfall nur einen Fehler zurück von der Hardware oder vom Treiber, wenn da irgendwas schiefgegangen ist. Eine Section kann maximal 4 Kilobyte groß werden und da ist dann aber auch schon der Header und die CRC mit drin. Das sind also alles Größenordnungen, über die wir reden, wo man sich schon ziemlich viel Gedanken machen muss, welche Bits man wie zusammenpackt und nicht viel Overhead einbauen. Vor allem will man natürlich auch versuchen, insgesamt den Overhead möglichst klein zu halten. Das heißt also, wenn ich irgendwie ein Datenformat mir überlege für irgendwelche Datenübertragung, für irgendwelche Tabellen, dann baue ich die am besten so, dass sie irgendwie in diese 188-Byte-Pakete reinpassen oder in diese 4-Kilobyte-Sections und versuche dann möglichst wenig zu verlieren natürlich. Eine Section ist so aufgebaut, das sind also übrigens auch die üblichen Darstellungsformen, wenn man so in diesen ganzen Spezifikationen nachschlägt. Die sind also so eine, ja, eine Tabelle mit welcher Deskriptor oder welches Datenfeld ist es. Hinten eine Beschreibung, wie viel Bits das lang ist. Das macht also auch schon deutlich, dass die Leute, die die Spezifikationen gemacht haben, wirklich um jedes Bit geizen und das alles versuchen, so klein wie möglich zu halten. Jede Section wird über eine sogenannte Table-ID identifiziert. Das knarzt. Okay. Das wird über eine Table-ID identifiziert und die Table-ID kann zum Beispiel ansagen, ob die EPG-Daten jetzt gerade sozusagen present-following sind, also das, was jetzt gerade läuft oder was direkt die nachfolgende Sendung ist oder was später am Tag läuft. Die kommen also auf der gleichen PID, werden aber dann nochmal durch diese Table-ID werden die denn auseinandergehalten im Prinzip. Ich kann, wenn ich entsprechende Bits oben gesetzt habe, in den ersten Teilen diesen Section-Syntax-Indicator zum Beispiel gesetzt habe, dann kann ich noch so ein Table-ID-Extension angeben und ich kann damit aber auch so Sachen machen, wie die Prüfsumme abschalten, kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt einfach ein roher Datenblock, der irgendwie gedumpt werden soll. Da braucht sich jetzt niemand drum kümmern, weil zum Beispiel meine Software oder mein Datendienst kümmert sich um die Integritätsprüfung allein, macht es also eine Ebene höher. Da muss jetzt die Setup-Box nicht noch sich drum kümmern. Ja, was gibt es da zu sehen? Table-ID, dann gibt es diesen Syntax-Indicator, der sagt also, ob eine Prüfsumme drin ist oder nicht. Table-ID-Extension, wenn man die Table-ID erweitern will, also kann man auch Untertabellen machen, zum Beispiel, das ist irgendwie die Daten für heute, für morgen, für übermorgen und so weiter. Und Versionsnummer, man kann Sections auch logisch zusammenpacken, das heißt also ich kann bis 256 Sections quasi logisch zu einer zusammenfassen oder zu einem Datenblock zusammenfassen. Das ist interessant für die Anwendung drüber, das heißt ich kann damit also bis zu 1 Megabyte im Prinzip an Datenblöcken erzeugen, was denn für die Anwendung eine Ebene drüber dann quasi transparent ist. Diese ganze ganzen Sections, die aus dem Stream kommen und die ich haben möchte, die werden, wie schon gesagt, vom Demultiplexer gehandhabt. Das hat also nichts mit dem MPEG-Decoder zu tun, sondern das ist ein Baustein oder ein Software-Teil, nennt sich Demuxer oder Demultiplexer im DVB-Bereich. Der macht also nichts anderes, als in dieses 188-Byte-Paket zu gucken, schaut, welche PID ist es, 125, okay, geht an MPEG-Decoder, 126 geht auch an MPEG-Decoder, 128, da war was, da ist ein Section-Filter gesetzt, geht an die Anwendung ran oder ans Betriebssystem. Und was man wissen muss, wenn man so eine Protokoll- oder Datendienste designt oder plant, ist, dass es in der, je nach Hardware, 8 bis 32 Byte von so einer Section quasi in Hardware gefiltert werden können. Das sind in der Regel durch irgendwelche, das halt in Hardware-Unterstützung, das haben diese Chips drin. Heutzutage, früher waren es 8, mittlerweile sind es 32. Das heißt, kann von so einer Section die ersten 32 Byte kann ich in Hardware setzen. Das heißt also, meine Software kann dem Treiber sagen, pass auf, wenn genau diese Maske vorbeikommt, diese Bitmaske oder Byte-Maske in der Section, dann gib mir einen Callback zu meiner Anwendung. Das heißt also, die Anwendung muss also nicht ständig jede Section einzeln durchgucken auf einer bestimmten PID, sondern kann einfach diesen Section-Filter setzen und dann warten, ob mal irgendwann so eine Daten-Section vorbeikommt, die für mich interessant ist. Da gebe ich also die PID, das also ist auch unabhängig, es funktioniert eigentlich bei allen Set-Top-Boxen gleich. Das ist also egal, ob man sich da eine Spezifikation von, keine Ahnung, von UMAX, von Technisat anguckt oder die vom Linux-DVB-Treiber. Die funktionieren im Wesentlichen so, dass man eine PID raufgibt, Filterbytes und eine Maske. Das heißt also, wenn ich zwischendrin mal Sachen unberücksichtigt lassen will, dann kann ich die Maske entsprechend setzen. Das ist ein bisschen klein leider. Das ist der interessante Teil für uns, nämlich die Multiprotokoll-Encapsulation. Es ist ein bisschen klein, ich versuche es mal zu erklären. Also wir haben da unten die blauen Pakete, es sind diese Transport Stream Pakete mit 188 bzw. 184 Bytes, wenn man den Header wegnimmt. Die werden dann auch über Sections zusammengepackt und dann haben wir diese Datagram-Section. Das ist ein Header, zeige ich gleich, wie der aufgebaut wird. Und dann kommt im Prinzip die Payload. Das heißt also, das ist das, was der ja auch in einem Ethernet-Frame die Payload ist, sozusagen, wenn man den Header weglässt. Und kann dann hinten noch mit einer CAC abgesichert sein. So, dann geht es darüber, wenn wir noch irgendwelche speziellen Protokollgeschichten haben. Ich bin nicht ganz so fit. Wenn jemand ganz kurz in zwei Sätzen erklären kann, was LLC-Snap ist. Hat was mit Routern? Nicht? Cisco? Experten? Ja. Also ich weiß, man nimmt es dann, wenn man zum Beispiel IPX oder sowas oder irgendwelche Tokenringen oder sowas, so Geschichten oder irgendwie irgendwelche obskuren Protokolle. Setzen will. Boah. Okay. Ja, es kann sein, ja, richtig, ja.
L2-Encapsulation muss ja sagen, was das für ein Frame ist.
Ja.
Frame-Type.
Ja. Okay. In der Regel ist es aber IP. Also ich habe noch nicht gesehen, dass irgendjemand irgendwelche anderen obskuren Protokolle per DVB verteilt hat, außer IP. Also jetzt mal von irgendwelchen ganz proprietären Sachen abgesehen. Aber irgendwie so Sachen wie, es gibt NetBS oder sowas, ist mir noch nicht untergekommen über IP, über DVB. Also sagen wir mal, das ist IP. Dann haben wir da auch schon im Prinzip unser IP-Paket mit einem ganz klassischen IP-Header und entsprechender TCP, das ist Quatsch, IP-UDP-Payload. Und es ist halt einfach ein Standard-IP-Paket.
Also laut Wikipedia
Snap Subnetwork
Access Protocol.
Ah, und das?
Das ist halt für 802.x-Linklayer.
Okay. Alles klar. Gut. So ein MPE-Datagramm sieht im Wesentlichen so aus, dass wir vorne die Table-ID haben. So. Ja? Ups. Dann ist es die, was war 802 Subnetwork Access Protocol. Okay. Snap, genau. Weiter. Okay, wir haben dann die Table-ID vorne in so einer Section. Also wenn wir mal vorstellen, das ist so eine 4 Kilobyte Datenpaket. Dann haben wir vorne die Table-ID, ein bisschen Header-Kram. Dann eine Section-Length angegeben, die gilt dann ab dann. Auch ein Fehler, der gern gemacht wird. Also die Section-Länge bezeichnet immer sozusagen alles, was danach kommt. Dann eine ganz spannende Sache, was klug ist, was sich die Leute ausgedacht haben, die diesen Standard gemacht haben, ist nämlich im Hinterkopf haben, dass es viele Geräte gibt, die zum Beispiel nur 8 Byte filtern können oder dass je kürzer man den Aufwand setzt oder diese Filterlänge macht, desto effektiver ist das Ganze. Deswegen haben sie sich überlegt, dass sie die MAC-Adresse, die wird sagen, also ein richtiger Ethernet-Hardware-MAC-Adresse ist es, die da reingepackt wird als Zieladresse. Und was sie gemacht haben, ist das Ganze im Prinzip gespiegelt haben, dass nämlich die Least Significant Bytes von der Adresse, das heißt also die größte Unterscheidung haben bei einer Adresse, so ein bisschen irreführend, davon von einem LSB zu reden, aber es ist halt die, die bei Ethernet im Prinzip die größte Unterscheidungskraft hat, nämlich das ist ja von hinten rum. Die hat man also nach vorne gepackt, damit die möglichst gut oder von allen Boxen gefiltert werden können. So, und dann kommen erst die vorne, die letzte ist sowieso fast immer null. Das ist dann auch nicht mehr so unwichtig, wenn man danach nicht filtern kann. Es geht also darum, beim Filtern von diesen Sections möglichst viel schon mal in Hardware abzufangen und dann möglichst wenig in Software nachzufiltern. Heutzutage alles kein Problem, 32-Bit-Section-Filter, alles kein Problem. Und ganz zum Schluss, da wo die unscheinbaren Pünktchen sind, ist dann auch wieder unsere Payload von dem Paket. Ah, stopp. Ja, also wir sehen, wir können ja einfach ganz einfach IP über Satellit machen. Da ist gar kein Voodoo bei, sondern ich habe im Prinzip eine MTU von knapp 4 Kilobyte. Ich kann dann überlegen, ob ich die entsprechend kürzer mache. Das geht natürlich, muss jetzt die Section nicht voll ausnutzen. Ich sollte nur zusehen, dass ich, wenn ich eine MTU mache, die dann so lege, dass möglichst viele Transport Stream Pakete ganz oder das letzte Transport Stream Paket möglichst nicht aufgefüllt werden muss mit FF, sondern dass es dann möglichst an der Grenze ist von einem Transport Stream Paket. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an der Ethernet MTU von 1500 orientieren will, dann sehe ich also zu, dass ich möglichst 1500 durch 188 minus Header und lalala habe und dann entsprechend die Pakete so einrichte. Ja, wir können über DVB also einfach UDP machen, also natürlich kein TCP, das geht nicht, weil der Rückkanal nicht da ist, sondern es ist alles UDP, Broadcast per Definition, weil es geht ja einfach an alle. Und wir können da in diese UDP-Pakete beliebig alles reintun, was wir wollen. Und da wird es nämlich auch spannend, interessant für Premiere und die Telekom. Weil die haben sich natürlich auch überlegt und gesagt, okay, wir haben jetzt hier den Vertrag und da steht drin, wörtlich, wir dürfen die Daten im Internetprotokoll übertragen. Da steht nicht drin, wir dürfen sie über einen Satellit übertragen nicht über Satellit oder nur über DSL-Anschluss, sondern wir dürfen die Daten nur per Internetprotokoll übertragen. Ja, dann haben sie gesagt, oh, kein Problem, packen wir halt so ein paar Header-Bytes davor oder ein paar so ein MPE-Header. Und packen als eigentliche Payload einfach unsere DVB-Pakete rein. Das heißt, sie machen also im Prinzip IP over DVB over IP, nee, andersrum, DVB over IP over DVB. Das heißt also, die packen quasi das DVB in IP-Pakete ein und schicken es über DVB. DVB over IP over DVB. Naja, man braucht halt einen kleinen Software-Patch für die Setup-Box. Die muss entsprechend die ganzen Header wegwerfen und kann dann die Sachen nach wie vor dekodieren. Ja, hat immerhin soweit geklappt, dass sie damit irgendwie genug Wirbel gemacht haben und es heute geschafft haben zu sagen, okay, wir verzichten drauf, aber wir hätten denn gern noch das und das für das Geld, was wir für den Preis bezahlt haben. Genau, das heißt, sie haben es, glaube ich, geschafft, die Mobilübertragungsrechte und noch ein paar andere Sachen da jetzt rauszuhandeln, indem sie gesagt haben, okay, Leute, ihr habt im Vertrag Scheiße gebaut, ihr wisst es auch und wir könnten jetzt, aber wir sind nett, wir machen es nicht, wenn ihr uns dafür gibt. Aber der einfache Hintergrund ist, einfach ein paar Bytes davor gepackt, ein paar Bits in Header, dann ist das alte Protokoll. Naja, du schickst halt ein Software-Update an die Boxen und dann geht's. Genau. Was war die Frage? Software-Update, naja, so ein Software-Update, wenn man es automatisch macht, gibt es immer ein bisschen Ärger mit den Leuten, weil das sind ja deren Geräte. Aber man kann natürlich schon ein Software-Update anbieten. Sie hätten es wahrscheinlich auch genutzt, um den Leuten gleich noch neue Receiver hinzustellen, möglicherweise. Aber es war natürlich insgesamt auf jeden Fall ein politischer Schachzug und der ja auch ziemlich gut aufgegangen ist jetzt im Nachhinein. Ja, gibt es bis dahin erstmal Fragen? Ganze IP-Übertragung über DVB?
Kein Backchannel, ne?
Nee, es gibt keinen Backchannel.
Aber bei IP, na gut, bei UDP nicht unbedingt. Welches Protokoll wird denn da gefahren?
Alles. Also zum Beispiel bei DVB-H. DVB-H ist interessant. Also die Frage war, welche Protokolle gefahren werden. Das heißt also, welche Application-Layer-Protokolle. Es ist so, dass bei DVB-H das basiert komplett auf IP. Das heißt also, es gibt quasi keine Videopakete mehr, keine klassischen Video- und Audiopakete bei DVB-H, sondern es geht alles nur noch über IP-Pakete. Und die schicken dann, ich muss lügen, ich glaube RTP-Pakete, und schicken dann einfach die MPEG-Daten und alles, was sie sonst haben, einfach als UDP-Pakete direkt als Multicast rüber. Und die Endgeräte können es dann empfangen. So, das heißt also, ich kann, so es denn nicht irgendwie verschlüsselt ist, auch mit einem DVB-T-Receiver, zum Beispiel mit Linux oder auch mit Windows geht es, auf einen entsprechenden DVB-H-Kanal tunen, kann mir den Section-Filter setzen, beziehungsweise eine MAC-Adresse einstellen, die ich haben will, wonach ich filtern will, kann mir ein virtuelles Netzwerk-Device anlegen und dann den TCP-Traffic dumpen oder beziehungsweise irgendwie in meinen VLC-Client oder was auch immer rein dumpen. Und es funktioniert sogar auch. Ansonsten gibt es da alle möglichen obskuren Sachen. Also ich weiß es von einer Firma, die auch über UDP Daten versendet. Die machen irgendein proprietäres File-Push-Protokoll. Es gibt interessanterweise, gibt es oder gab es bis vor kurzem kein tatsächliches Protokoll oder kein Standard dafür, wie man Files per UDP versendet ohne Rückkanal. Es gibt seit einer Weile das Flut-Protokoll, FLUTE, was beim Digital Media Broadcast, was also ein Konkurrenzverfahren zum DVB-H ist, auch verwendet wird, womit man also, was einfach mal endlich mal ein definierter Standard ist, wie man per Unicast, also in eine Richtung UDP, einfach Datentransfers macht. Das gab es also bisher nichts. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, also es gibt halt dieses Object Carousel, was aber wieder auf DVB-Ebene ist, was nicht über IP läuft, sondern im Prinzip so eine Möglichkeit, einfach ein Dateisystem, irgendwelche Files in eine Richtung nur zu übertragen. Ja, weil es sowas nicht gab, haben ganz viele Firmen gesagt, okay, wir machen halt irgendwas Eigenes. So, und das heißt, es gibt im Prinzip draußen nur, also für Anwendungen, die tatsächlich Files irgendwo hin übertragen, gibt es nur proprietäre Sachen über UDP. Das heißt also, jede Firma hat sich im Prinzip irgendwas Eigenes gefrickelt mit irgendwelchen Header-Informationen, irgendwelchen Dateisystemstrukturen, wie sie die Daten über UDP-Pakete zu den Kunden bringen. Das ist ganz knifflig, kann man auch irgendwie mal den einen oder anderen Abend mit verbringen, sich mal anzugucken, was sie da gemacht haben. Da laufen auch ein paar Wetten irgendwie zwischen Set-Top-Box-Herstellern und Anbietern von zum Beispiel EPG-Diensten, die sagen, ja, wir haben da irgendwie ein eigenes Format, wir verraten aber nicht wie und ja, wir haben es auch verschlüsselt und komprimiert, hehe, knackt doch. Und die sagen, ah, kein Problem, eine Woche und viel länger war es denn auch nicht. Aber es, dadurch, dass die Sachen einfach offen sind, muss man sich schon überlegen, wenn man es irgendwie verschlüsseln will, dann klar, kann ich es einfach verschlüsseln. Nur dann habe ich natürlich auch wieder das Problem, muss ich auch irgendwie den Schlüssel mitschicken. Das heißt, ich muss dann irgendwas in die Set-Top-Box reinpacken, in den Receiver, wo dann der Key ist zum Aufschließen. Also ein wirkliches Public-Key-Verfahren in dem Sinne kann ich nicht machen.
Es gibt auch jetzt DVB-H und es gibt die MB.
Ja, ich habe nur gesagt, dass es, also die Frage war, es gibt also DVB und DMB, ob ich es schon erwähnt habe. Ich habe gesagt, dass es die beiden gibt und dass DMB das Konkurrenzverfahren zu DVB-H ist. DMB, Digital Multimedia Broadcast, setzt auf DAB auf den Digital Audio Broadcast. Und das ist also das Radioformat oder ein Format für Digitalradio. Die Idee kam, das zu nutzen, weil es auch ein Prinzip schon ein digitaler Standard ist, eine digitale Plattform und weil die Verbreitung von DAB auch sehr gut funktioniert, also die technische Verbreitung von dem System. Das ist also auch optimiert, dass es unter schwierigen Empfangsbedingungen funktioniert. Es ist in Deutschland ziemlich attraktiv, weil wir im Rahmen von irgendwelchen DAB-Versuchsgeschichten ziemlich viel Senderinfrastruktur aufgebaut haben, die aber im Prinzip brach liegt. Und deswegen ist es eigentlich für Deutschland ziemlich interessant, die zu nutzen. Der Haken bei DMB ist, ja, also da gibt es ewig lange Diskussionen, ob jetzt von den Übertragungsparametern, das heißt von der Modulation, Wellenausbreitung, Reflexionen an Gebäuden und sowas, ob jetzt DVB-H, also DVB-T besser ist als DMB. Das ist irgendwie ein Kapitel für sich. Die Frage, welchen Standard man nimmt, ist auch eine sehr politische Frage meines Erachtens, weil der DVB-H-Standard eher eine europäische Sache ist. Die ist also um den Professor Reimers hier in Deutschland in der TU Braunschweig entstanden und wird hauptsächlich von Firmen wie Nokia entwickelt. Das heißt also, das ist tendenziell eher eine europäische Sache, wobei dieser DMB-Standard tendenziell eher eine asiatische Sache ist. Da sind also die ganzen Koreaner fleißig dabei zu entwickeln. Und das ist also von daher auch so ein bisschen eine politische Entscheidung. Dieser DVB-H-Standard ist quasi eine Sache, der in den ganzen Gremien sozusagen auf dem offiziellen Weg politisch korrekt hier entwickelt worden ist. Und bei DMB kommen dann halt so ein paar Koreaner, packen da so ein paar Geräte auf den Tisch und sagen, hier, geht. Es geht auch, es funktionieren beide. Das Problem ist, es gibt auch für beide Bereiche nur begrenzt Frequenzen. Das heißt, man kann es also ganz nicht ewig ausdehnen. Bei DVB-H ist es noch ein bisschen dramatischer als bei DAB. Aber letztendlich sind dadurch, dass die Frequenzbänder oben und unten begrenzt sind, ist da auch nicht beliebig viel Spielraum drin. Und da ist dann auch die Frage, wie vergibt man die Frequenzen? Sollen die jetzt versteigert werden oder werden die medienrechtlich vergeben? Sind es überhaupt Mediendienste? Was passiert da auf den Sachen? Was haben die Anbieter vor? Das ist also von der medienrechtlichen Seite auch nicht so ganz ohne. Und deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis da überhaupt mal die ersten Sachen an den Start gehen konnten. Also es gibt bei beiden Standards ist irgendwie ein Rückkanal definiert, aber nicht direkt in dem Protokoll, sondern es gibt immer einen Rückweg hintenrum. Also quasi es gibt dann Dokumente, die beschreiben eher, wie Applikationen funktionieren oder wie man einen Rückkanal beschreiben kann. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch über eine DVB-Tabelle, über eine DVB-Information zu sagen, für diesen Sender gibt es irgendwie einen Rückkanal, wo man irgendwelche sogar Telefonnummern für Modem-Einwahlen, so Geschichten reinschreiben kann. Aber es ist jetzt sozusagen auf dem direkten Weg ist erstmal nichts vorgesehen, weil man einfach davon ausgeht, dass irgendwelche Handheld-Geräte einfach nicht DVB-T oder DMB senden können. Das ist also wirklich eine reine One-Way-Geschichte, wobei also speziell bei DVB-H gibt es Dokumente und DMB auch, die dann entsprechend Rückkanal über GPS oder GSM oder sowas definieren für Mobilgeräte. Okay, also wir werden ja auch noch ein bisschen was sehen, wie das in der Praxis alles funktioniert. Ich gehe mal weiter. Es gibt noch eine kleine interessante Sache. Das ist dieser DSMCC-Standard. Das ist irgendwie ein, so dick wie ein Telefonbuch ungefähr, wenn man es ausdruckt. Davon gibt es aber ist ein ganz kleines Subset für uns interessant für diese Filesystemübertragung. Am Prinzip war die ganze Sache schon vergessen und war zu den Akten gelegt, dieser Standard, bis die Leute gekommen sind, die MHP definiert haben. Und die haben gesagt, es gibt halt irgendwie kein richtiges Dateisystemprotokoll, aber da gab es mal irgendwie so dieses DSMCC und gucken wir mal nach und prima. Das macht es auch für uns und deswegen haben sie den Standard genommen. Und wenn ich jetzt also eine MHP-Anwendung, wie zum Beispiel ein ZDF Digitext oder irgendwie von der ARD das Portal aufrufe an meiner interaktiven Setup-Box, die MHP-fähig ist, dann werden die Daten über dieses DSMCC Object Carousel runtergeladen und landen dann bei mir tatsächlich für meine Java Virtual Machine direkt als Filesystem mountbar. Dieser Filesystembaum wird dann in Dateimodule, in Download-Messages, Verzeichnisobjekte und sowas untergeteilt. Man kann dann auch Stream-Events senden. Das heißt also, wenn zum Beispiel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt während der Übertragung dann irgendwie so ein Button oder sowas oder irgendeine Information erscheinen soll, oder zum Beispiel bei einem Ratespiel, wo man mitraten kann, es gibt für diese Kindersendung 1, 2 oder 3, gibt es die Möglichkeit, dass man also im Prinzip mitraten kann und dann parallel zur Auflösung im Fernsehen wird dann auch am Bildschirm in der interaktiven Anwendung das Rätsel gelüftet oder die Frage gelüftet. DSMC, also das ist ein wahnsinnig komplexer Teil. Es gibt aber ein Tool, was das macht, erkläre ich gleich. Und da wollen wir eigentlich nur mal reinschauen, einmal kurz so ein Carousel runterladen, mal reingucken, was da so drin ist. Es sind halt ein paar Java-Applikationen, ein paar PNGs, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel Kabelnetzbetreiber später mal auch durchaus interessante Geschichten da drüber verteilen. Insofern kann es nicht schaden zu wissen, dass es das gibt. Zum praktischen Teil. Ich will das zeigen an einem Beispiel von einem Linux-DVB-Subsystem. Das ist damals auf der Basis von der Arbeit von Mr. T und den Metzler-Brüdern entstanden, die dann auch beide für Convergence gearbeitet haben. Und da ist die ganze Sache, dieses ganze Treibersystem für Linux, was auch ganz offiziell im Kernel drin ist und da quasi der Standard ist für Linux, ist dann bei Convergence weiterentwickelt worden. Und ja, kann man sagen, die Firma lebt da weiter in den Treibern. Das ist immer das Tolle, wenn eine Firma Open Source entwickelt und am besten irgendwie noch für einen Linux-Treiber, für einen Linux-Kernel. Ja, es ist die Standard-API. Es gibt also niemand, der das irgendwie ernsthaft bezweifelt oder so oder versucht, irgendwelche eigenen Sachen durchzudrücken. Das ist jetzt einfach drinne. Und Infos darüber gibt es unter www.linuxtv.org. Wenn ich damit rumspielen will, dann muss ich mir folgende Sachen besorgen. Zum einen ganz klar die DVB-Treiber im Kernel. Das heißt also, meine Karte muss erkannt werden, es muss alles gut sein. Es gibt dann ein Tool dazu, SZAP, beziehungsweise CZAP oder TZAP heißen die, je nachdem, welches Übertragungsmedium ich habe. ATSAP, was ist das? Ah, ATSC, ja genau, stimmt, ATSC wird also das nordamerikanische Digitalfernsehsystem wird mittlerweile auch unterstützt. Genau, damit mache ich also eine Kanalliste, das heißt, ich muss vorher gescannt haben, da gibt es ein schönes README zu, das heißt, ich muss also erstmal die Kanäle suchen, die auf dem Satelliten sind oder im DVB-T verfügbar sind, dann legt er mir eine Kanalliste an. Damit kann ich also zwischen den Frequenzen hin und her springen, beziehungsweise sagen, welche PIDs für Audio-Video gesetzt werden sollen, das ist für uns aber nicht interessant. Ein ganz wichtiges, interessantes Tool, was sich sehr gut entwickelt hat, ist DVB Snoop. Und es ist im Prinzip ein Etherreel, also textbasiertes so T-Etherreel für DVB, wo ich also wirklich einfach eine PID angeben kann und mir dann in einem wunderbar lesbaren Format alle wichtigen Informationen rausgedumpt werden. Es gibt DVB-Net, das ist ein kleines Hilfstool, ein kleines, ganz kleine Geschichte, womit ich ein Netzwerkinterface anlegen kann, was dann auf eine spezielle PID gemappt wird, wo also so ein Datenstream kommt, wenn ich also tatsächlich richtige IP-Pakete haben will. Wenn ich die dann habe, dann kann ich auch ganz einfach mit Etherreel die UDP angucken, UDP-Daten angucken. Da flimmern dann einfach richtige UDP-Pakete vorbei, die irgendwie eine Absenderadresse haben, eine Empfängeradresse, in der Regel Multicast, und die dann irgendwie ein Protokoll sind. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt so beim flüchtigen Suchen erstmal nichts so Spannendes gefunden habe. Also weil grundsätzlich ist es so, dass diese ganzen Anbieter von Internet über Satellit, also ganz, weiß nicht, Teles, TDSL, also T-Online, und gibt es zig Anbieter, die das machen. Die Daten sind also in der Regel nicht verschlüsselt. Das heißt, sie gehen da wirklich auch im Klartext rüber. Und es funktioniert so, dass ich, wenn ich so einen Internetanschluss über Satellit habe, wir haben ja schon gesagt, es gibt keinen Rückkanal in der Regel. Also es gibt mittlerweile auch Anbieter, wo ich eine sendefähige Satzschüssel auf dem Dach haben kann. Das ist aber eher so der obere Preisbereich. In der Regel ist es so, dass ich mich irgendwo tatsächlich per Modem oder per ISDN einwähle und dann eine Anfrage sozusagen in die Einrichtung, das Paket in die Einrichtung schicke und dann den Rückweg über einen Satellit bekomme. Und da gehen dann die Daten, also wenn ein kleiner Proxy installiert, der dann aus den UDP-Paketen kommen, dann wieder TCP macht bei mir. Genau, also das sind ganz reguläre Daten, wo ich da reingucken kann, die also alles haben, was ein IP-Paket braucht. Und dann gibt es diese Software, RedButton nennt die sich. Das ist so ein Dump-Tool, womit ich dann Dateisysteme, die über DVB kommen, in so einem Object Carousel, einfach auf die Festplatte dumpen kann und da reingucken kann. Heißt deswegen RedButton, weil es aus Großbritannien kommt. Und da ist der RedButton ein Begriff für interaktives Fernsehen, weil es nämlich bei Werbespots wird unter Umständen mal so ein roter Knopf eingeblendet. Das heißt, ich kann also die rote Taste auf der Fernbedienung drücken und dann kaufen oder was auch immer. Es funktioniert da tatsächlich, sonst hätte es nicht so lange Bestand, aber das ist auf jeden Fall, vermute ich mal, Namensgeber für die Software. Und wer Lust hat, ein bisschen tiefer reinzusteigen, diese ganzen Protokolle und diese Private-Data-Geschichten, und dann mal zu schauen, was da so passiert, für den ist das Tool Sections-Test interessant, was so beim DVB Utilities dabei ist, womit ich dann also mit eine PID angeben kann und eine Maske und Bytes zum Filtern, wo ich dann die rohen Daten direkt rausbekomme. Wenn ich SZAP benutze, dann muss ich wissen, dass es den Parameter R minus R gibt. Das ist dazu da, um die um den Transportstrom, die Daten, die vom Treiber rauskommen, an das sogenannte TAP zu geben. Das ist also quasi ein Abfluss, der die Sachen ins User Space leitet. Unsere Programme wie dieses DVB Snoop zum Beispiel oder irgendwelche eigenen Anwendungen, die ich geschrieben habe, bekommen denn diese Daten dadurch. Ansonsten landen die direkt im Demultiplexer und werden dann quasi vom Treiber, das ist also alles im Kernel passiert, habe ich also von als User keinen Zugriff drauf, werden entsprechend gleich an die Demultiplex, also werden aufgetrennt in Audio-Video-Daten und werden dann zum Beispiel an MPEG-Decoder weitergegeben direkt. Und ich muss angeben, zu welchem Kanal ich hinzappen will, zum Beispiel irgendwie ZDF oder RTL, und es ist ein Name, der dann in dieser channels.conf gelistet ist. Und den bekomme ich durch einen Scan, durch einen Kanalscan. Bei DVB Snoop, da würde ich in der Regel erstmal mit der PID 17 starten. Das ist die SDT, dann sehe ich, welche Services auf dem Kanal sind. Dann kann ich schauen, ob da irgendwelche lustigen IP-Dienste sind oder sowas. Oder irgendwelche interessanten Fernsehprogramme. Dann gehe ich rauf mit der PID 0. Und greppe da nach meiner Service-ID, das ist also eine numerische ID, die mir oben der SDT-Scan liefert. Damit bekomme ich das Programm. Dann muss ich mich weiterhangeln zu der PID der PMT, muss da weiterlaufen lassen und bekomme dann die PID von dem Stream, also wo die eigentlichen Daten enthalten sind, der eigentliche Datenstream. Und das Wichtige ist dabei, STAB-R muss laufen, damit also das DVB-Snoop auch die Daten bekommt. Bei mir hat es nicht funktioniert ohne. Vielleicht geht es auch ohne. Okay. Interessantes Tool, wenn man sich das einfach machen will und einfach die Datenpakete, die IP-Pakete vom Himmel mitsniffen will, dann ist DVB-Net interessant. Also nicht nur mitsniffen, sondern tatsächlich auch verwenden. Zum Beispiel, wenn ich DVB-H sehen will, gucken will oder mir angucken will. Dann gibt es ein kleines Tool, das nennt sich DVB-Net. Und das erzeugt ein Netzwerk-Device. Da gebe ich also die PID an, wo meine Daten kommen. Und es erzeugt mir ein Netzwerk-Device DVB-0-1-2-3 und so weiter. Und dann kann ich einfach mit Etherreal-i und das Device angeben und bekomme dann ein Paket-Dump. Ah, und jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken, ob das auch so funktioniert, wie ich es hier gerade erzählt habe. Und dann werde ich mir jetzt hier mal einen Shell suchen. Na gut, dann bedanke ich mich soweit schon mal fürs Zuhören soweit und wir gehen jetzt zum praktischen Teil über. Wo ist denn hier das App-Zeichen? Verdammt.